Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Katja Weise. Kern, Konzentration, Reduktion. Wenn es um Michael Thalheimer geht, fallen sie immer. Diese drei Worte. Seit Jahren zählt er zu den wichtigsten Theaterregisseuren im deutschsprachigen Raum. Auch oder gerade weil er mit seinen Inszenierungen oft polarisiert hat. Sein Werdegang ist eng verbunden mit dem Hamburger Thalia Theater. Hier fielen während der Premiere von Molnars Lilium auch jene Worte, die in die Theatergeschichte eingegangen sind und die natürlich auch in dieser Sendung nicht fehlen dürfen. Das ist doch ein anständiges Stück, das muss man doch nicht so spielen. Nicht nur Klaus von Donani war damals erschüttert. Lilium wurde dann ein Jahr später, 2001, zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Dazu noch eine weitere Arbeit von Michael Thalheimer. Ein Debüt in Berlin, gleich mit zwei Stücken. Das war eine Sensation. Lang ist das her. Viele Elogen hat man seitdem lesen können, auf denen man dessen Inszenierung oft nicht länger als 90 Minuten dauern, manchmal natürlich schon. Michael Thalheimer, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Sie proben zurzeit wieder in Hamburg, nach vielen, vielen Jahren, die Sie eng verbunden waren mit dem Thalia Theater. Ich habe es ja gerade schon erwähnt. Sind Sie jetzt erstmals am Hamburger Schauspielhaus? Da kommt in ein paar Tagen am Wochenende die erste von Ihnen inszenierte Premiere raus, Der zerbrochene Krug von Kleist. Fehlte das Haus noch auf Ihrer Liste?
Na, das ist schön formuliert. Nein, also ich reise nicht durch den deutschsprachigen Raum, um alle Häuser irgendwie abzuklappern. Ich liebe das Hamburger Schauspielhaus. Und es war eben, wie Sie schon sagten, eine lange, lange Zeit jetzt, ich glaube 7 Jahre, dass ich in Hamburg nicht gearbeitet habe. Und ich war eben eng verbunden mit dem Thalia Theater und mit dem dortigen Intendanten Uli Kuhn. Und so war das eigentlich dann ganz natürlich, dass mich der neue Intendant erstmal nicht fragte, um auch ein wenig Distanz zu haben. Vielleicht kommt das bald auch wieder, dass ich am Thalia Theater arbeiten könnte. Mhm. Aber auf jeden Fall hat mich Karin Bayer schon seit längerem immer wieder gefragt, auch als ich in Köln war. Und das hatten meine Termine nie zugelassen. Und jetzt bin ich froh, bei ihr arbeiten zu können und mit ihrem wunderbaren Ensemble arbeiten zu können. Und ich kenne das Haus als Zuschauer, als Regisseur nur mit Gastspielen dort gewesen. Und jetzt freue ich mich, endlich hier arbeiten zu können, weil ich finde, es ist einen wunderbaren Ort, eine wunderbare Bühne. Und ja, jetzt, wenn ich so überlege, doch, es fehlte noch auf meiner Liste.
Sie haben nicht nur am Thalia Theater gearbeitet, Sie haben auch an der Hamburger Staatsoper schon gearbeitet, ja auch regelmäßig Opern inszeniert in den vergangenen Jahren, seit 2005. Sie haben uns Opernmusik mitgebracht, nicht aus Les Troyens, das war ja der Einstand von Kent Nagano an der Hamburger Staatsoper, wo Sie eben Regie geführt haben, sondern das Blumenduett. Jetzt müssen Sie uns sagen, warum.
Das ist so meine kitschige Seite, wenn ich an klassische Musik denke. Ein Frauenduett. Und für mich ist das der Inbegriff von Harmonie. Und deswegen habe ich das mitgebracht.
Kommt ein letzter Klang geweht, könnte man fast sagen. Anna Netrebko und Elina Garanscha mit dem Blumenduett aus Lakmé von Delib. Ein Wunsch von Michael Thalheimer, der Regisseur ist heute zu Gast bei Klassik à la carte. Sie haben gerade gesagt, Herr Thalheimer, manchmal muss man sich einfach auch so was Kitschiges gönnen. Kitsch ist ja nun nichts, was man findet, wenn man ihre Bühnen Werke anschaut. Wann hören Sie dann sowas? Wann ist dann so ein Moment, wo Sie für sowas überhaupt Zeit haben?
Nein, ja, auch ich habe meine kitschige Ader. Kitsch ist ja ein wunderbares Wort. Wir können es gar nicht definieren, was Kitsch eigentlich genau ist. Wir haben nur ein Gefühl dafür und für jeden ist ja Kitsch etwas anderes. Ich musste nur lachen, als ich eben das Blumenduett wieder hörte, dass ich schon sage, man kann es natürlich auch ablehnen, weil es so kitschig ist. Für mich ist es einfach so der Inbegriff von Harmonie, diese Stimmführung, wie sie ineinander fließen. Also ich habe da großen Genuss an dieser Partitur.
Aber
das stimmt nicht ganz, was Sie sagen. Wenn man aufmerksam bei mir zuschaut, entdeckt man, glaube ich, in jeder Inszenierung auch meine sehr, sehr sentimentale bis hin zur kitschigen Seite. Ich weine auch gerne im Theater und bekenne mich dazu.
Wir hoffen jedenfalls, dass man auch etwas lachen kann, wenn Sie Kleists zerbrochenen Krug inszenieren. Sie haben ja, ist noch gar nicht so lange her, in Frankfurt den Prinzen von Homburg rausgebracht. Davor Penthesilea, eine fulminante Aufführung, die hier im Norden auch im Rahmen des Hamburger Theaterfestivals zu sehen war. Jetzt also der dritte Kleist. Was fasziniert Sie so?
Mich interessiert die Person, der Mensch Kleist, also in allererster Linie. Man merkt in jedem seiner Stücke diesen Schmerz, den er empfunden hat. Also wie schwer es ihm fiel, mit dieser Realität, mit dieser Welt, mit dieser Gesellschaft seinen Weg zu finden, das zu akzeptieren. Das zieht sich durch sein komplettes Werk und das ist mein Hauptinteresse bei Kleist, weil ich das in jedem seiner Werke entdecke und so auch eben in der Komödie Der zerbrochene Krug. Also da sieht man auch diesen verzweifelten, hilfesuchenden Menschen Kleist. Das Zweite, das werden wahrscheinlich sehr, sehr viele Schauspieler wie Regisseure sagen, ist Kleists Sprache, die einfach wunderbar ist. Ich finde einerseits ein Geschenk für Schauspieler und andererseits ein Geschenk für uns Zuhörer, wie er es schafft, wirklich komprimiert und manchmal mir auf den unmöglichsten sprachlichen Weg Bilder herzustellen, das finde ich schon außergewöhnlich. Und das ist immer der zweite Punkt, der mich bei Kleist sehr interessiert.
Ist es aber nicht gerade dann auch besonders schwer, noch weiter zu konzentrieren, zu reduzieren, auch zum Kern vorzudringen, wie Sie das ja nun wirklich bei all Ihren Bühnenarbeiten, zumindest bei denen, die ich auch gesehen habe, machen?
Nein, das ist bei Kleist wie bei jedem anderen Autoren auch. Um zu einem Kern vorzudringen, muss man eine unglaubliche Einlässlichkeit haben. Und das ist keine Schreibtischarbeit, das passiert wirklich auf den Proben gemeinsam mit dem Spielensemble, dass man immer mehr das Gefühl bekommt, wo der Kern oder der Schmerzpunkt des Stückes liegt. Und wenn ich den empfinde, dann steuere ich mitunter wahnsinnig stur, ja, auf diesen Kern, auf diesen Punkt zu. Und dabei wird dann reduziert. Also ich möchte diesen Kern dann tatsächlich auch herausschälen. Und da gibt es dann mitunter auch bestimmte Texte, Passagen, ganze Szenen, ist auch schon mal passiert, ganze Akte, die sich dem dann unterordnen müssen.
Nun ist der zerbrochene Krug ja eine Komödie, die man auch als sehr lustige Geschichte lesen kann, auch so schon verschiedentlich hat sehen können, über den Dorfrichter Adam, der gegen sich selbst ermittelt, weil er nachts bei der Jungfer Eva eingestiegen ist. Dabei ist ein Krug zu Bruch gegangen und nun versucht er sich geschickt aus der Affäre zu ziehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu abstrakt ist, aber mich würde trotzdem interessieren, wo ist denn da für Sie dieser Schmerzpunkt, also dieses Leiden des Dichters? Das stelle ich mir jetzt gar nicht so leicht vor.
Nein, ist es auch nicht. Das ist nie leicht. Und bei dem Stück schon gar nicht. Es geht nicht nur um einen zerbrochenen Krug. Wenn man genauer liest, ist Evchen in dieser Nacht zuvor gedemütigt worden, sexuell belästigt, wenn nicht gar vergewaltigt vom Dorfrichter Adam. Und das Ganze spielt im Huisum, auf dem platten Land, wie Kleist sagt. Also ein sehr klaustrophobisches Stück in einer klaustrophobischen, engen Dorfgemeinschaft. Ein Richter ist dort so etwas wie ein König, die absolute Amtsperson. Und jetzt ist diese Geschichte passiert und die ganze Familie kommt vor Gericht, um Recht gesprochen zu bekommen. Unwissend, außer Evchen, die das natürlich weiß, vor einem Richter, der die Tat selbst beging. Und Kleist wählt, und da liegt vielleicht schon, sage ich mal, so ein Kernpunkt, auf den ich zusteuern möchte. Er nennt nicht umsonst den Dorfrichter Adam und das Opfer Eva. Die Vertreibung aus dem Paradies, der Sündenfall, der Baum der Erkenntnis. All das spielt natürlich bei Kleist eine Rolle. Und dann hat man hier auch die verschiedenen Varianten, was den Schluss betrifft. Und wir haben auch eine Variante gewählt. Und da spürt man natürlich nicht nur die Hilflosigkeit von Adam, sondern dass es einfach so weitergeht. Er ist unantastbar, unangreifbar. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich mich heute für dieses Stück entschieden habe, weil ich es ungeheuerlich aktuell finde.
Den Rahmen dafür schafft einmal mehr Olaf Altmann, Ihr langjähriger Partner. Darüber können wir vielleicht gleich noch sprechen. Jetzt frage ich mich, wie wir zur nächsten Musik kommen. Sie haben uns nämlich noch einen weiteren Wunschtitel mitgebracht, Vater. Möchten Sie dazu was sagen? Wollen wir einfach erst mal zuhören?
Vielleicht erst mal zuhören und ich sage dann etwas dazu, warum das ein Musikwunsch von mir ist.
Haltet alle Ohren an, hindert den Hund daran, das Rad anzubellen.
Vater von Soap and Skin. Michael Thalheimer, ich bin jetzt fast geneigt zu fragen, für wen haben Sie sich dieses Lied gewünscht?
Auch für alle Zuhörer. Ich finde das grandios, muss ich sagen. Also Soap and Skin, die Künstlerin heißt Anja Plaschk, lebt in Wien, ist eine Österreicherin. Wir haben uns auch mal in Wien kennengelernt, weil es mein Wunsch war, dass sie bei einer Inszenierung mitarbeitet und einen Song für uns schreibt, was sie auch gemacht hat. Ist eine Künstlerin, die ich sehr schätze. Wenn man hier diesen Song gehört hat, finde ich eine unglaubliche Begabung, wie verdichtet und fast surreal sie schreiben kann und welche Bilder dadurch entstehen. Alles, was ein Song können sollte oder können kann, kann dieser Song. Natürlich ist es harter Tobak, inhaltlich wie auch musikalisch. Es ist natürlich traurig, neigt vielleicht sogar auch zur Depression. Aber ich hatte ja vorher deswegen das Blumenduett als Ausgleich mitgebracht.
Aber trotzdem, sowas zieht sie auch schon an, oder?
Ja, natürlich. Mich zieht alles Melancholische an. Ein sehr kluger Mensch hat mal gesagt, die Melancholie hält mich am Denken. Und als ich diesen Satz las, dachte ich, ja, da fühle ich mich absolut zu Hause. Und ich finde es auch, das Melancholische, ein wunderbares Gefühl.
Ich wollte noch mal zurückkommen auf Ihren Bühnenbildler, Olaf Altmann, mit dem Sie ja schon so lange zusammenarbeiten. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sind es 20 Jahre, ne?
Oh,
1997 oder so.
Seit 97, ja, das stimmt.
Ist das dann auch eine Geisteshaltung, die man teilt? Also ist er auch so ein begeisterter Melancholiker wie Sie?
Ich glaube ja. Also wir haben schon einen ganz ähnlichen Musikgeschmack. Nicht bei allem, nicht en Detail. Aber bei so engen und wichtigen Mitarbeitern, und wir sind ja wirklich jetzt seit 20 Jahren so viele gemeinsame Arbeiten macht, ich glaube, das dürfen jetzt 80 oder 85, irgend so eine Zahl habe ich mal gehört, jetzt gemeinsame Arbeiten sein, dann hat man ein ähnliches Weltbild, ein ähnliches Verständnis, auch von Theater, was Theater eigentlich soll, für was Theater da ist. Sonst wäre man nicht so lang zusammen. Das dürfte bei meinem Musiker Bert Vrede, wir arbeiten nicht ganz so lang, aber auch schon annähernd so lang zusammen. Seit Lilium arbeiten wir zusammen, also auch schon seit 17 Jahren. Das ist so, dass man bestimmte Dinge ähnlich sieht und wahrnimmt. Ja.
Sind beide jetzt dabei beim Zerbrochenen Krug am Schauspielhaus? Olaf Altmann ist ja quasi der Erste, der, wie sagt man so schön, liefern muss. Also das Bühnenbild muss ja nun schon da sein, wenn Sie anfangen zu proben. Ich hatte Gelegenheit im Dezember schon, also vor ein paar Monaten mal bei einer Bauprobe dabei zu sein, als es zum ersten Mal eingepasst wurde. Kann mich nur erinnern, es waren große Kästen, wie ja oft bei Olaf Altmann, ein Rechteck, ein Viereck, um es jetzt mal so ganz abstrakt zu sagen. Weiß er oft schon vorher, dass Sie sowas wollen? Erklären Sie ihm irgendwas oder braucht er gar keine Anleitung? Der hört nur, aha, du machst jetzt den Zerbrochenen Krug, ich mach mal.
Ach, ich finde ja geradezu eine Anleitung meinerseits für kontraproduktiv. Ich achte Bert Vrede und eben auch Olaf Altmann, wir bleiben jetzt mal bei dem Raum, ich achte ihn ja als autarken Künstler. Wenn ich jetzt eine Anleitung geben würde, wie ich mir das Stück vorstelle, würde ich ihn beschränken. Und das wäre auch dann für mich kalkulierbar. Ich würde schon vorher wissen, was in etwa er mir zeigen wird als Bühnenbildmodell. Und nein, er liest das Stück für sich. Wenn er Fragen hat, das gibt es manchmal, dann fragt er mich. Und es sind aber ganz banale Fragen, die für ihn von absoluter Bedeutung sind. Siehst du einen Chor in dem Stück. Sind es 7 Menschen oder 200? Ganz banale, wichtige Fragen, falls er sich unsicher ist. Und das genügt ihm dann. Und dann lasse ich ihn auch allein. Und dann gibt es ein Treffen, immer für mich sehr spannend. Und ich bin nicht nervös, ich bin freudig aufgeregt, wenn er mir dann das Modell vorstellt. Und da lassen wir uns dann einige Zeit. Und er beschreibt, was sein Gefühl war für dieses Stück. Und ich betrachte den Raum und sage ja oder nein. Und das können Sie sich ja vorstellen, wenn wir schon über 80 Arbeiten zusammen gemacht haben, dass ich sehr oft einfach ja gesagt habe, weil ich auch Olaf Altmanns Gedanken, seine Räume für Theater verstehe, wenn nicht sogar brauche, auch für meine Arbeit.
Das heißt, er gibt Ihnen dann letztendlich eine Richtung vor?
Ja, das kann man so sagen. Es ist auch manchmal so, dass ich erst mit der Strichfassung anfange, wenn ich das Bühnenbildmodell gesehen habe. Weil ich dann auch mit diesem Raum umgehen muss. Und die erste Konkretheit ist nun mal das Bühnenbild. Er gibt eine Richtung vor, die er aber schon von mir vermutet, die ich einschlagen möchte. Das hat etwas tatsächlich Symbiotisches. So, ja.
NDR Kultur Klassik à la carte mit einer Variation aus The Young Person's Guide to the Orchestra von Benjamin Britten mit dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Michael Thalheimer, damit habe ich Sie jetzt, glaube ich, musikalisch ein bisschen überfallen.
Ja.
Aber ich hatte den Hintergedanken, dass das Schlagzeug ja durchaus ein Instrument ist, was Ihnen sehr vertraut ist. Ich möchte jetzt mal vermuten, dass Sie solche Musik damit nie gespielt haben, sondern...
Ja, ich habe Schlagzeug gelernt und lange gespielt, habe es aber jetzt schon seit längerem beiseite gelegt, weil mir tatsächlich die Zeit fehlt und es unglaublich frustrierend ist, wenn man mal relativ gut an einem Instrument war, wie schnell das auch wieder verloren geht, wenn man nicht wirklich übt. Ja? Diese Musik habe ich nie gemacht. Ich kenne das Werk auch gar nicht, das Sie mir vorgestellt haben. Aber liebe Schlagzeug, Schlagwerk in jeglicher Art, das Rhythmusinstrument. Und viele merken das sogar mal in meinen Inszenierungen. Das hat, glaube ich, etwas mit auch einer Verdichtung zu tun oder mit einem Druck, den ich ausübe beim Schlagzeug. Das Schlagzeugspielen ist dann gut, ein gutes Solo, wenn es sich aufbaut und immer druckvoll bleibt, selbst wenn es leise ist. Und das ist etwas, das ich auch mit jeder Inszenierung verfolge. Wie ich finde, eine Inszenierung, wenn wir nochmal auf Anja Plaschk zurückkommen und Soap and Skin, eine gute Inszenierung ist eigentlich wie ein guter Song. Da ist eben auch alles enthalten. Wenn Sie einen Song, einen wirklich guten Song hören von 5 Minuten, der erklärt Ihnen, obwohl er nur 5 Minuten Zeit hat, dann trotzdem die ganze Welt. Und das ist etwas, was ich im Theater als Ziel für wichtig und toll erachte. Ja.
Jetzt haben Sie quasi meine Frage ja in gewisser Weise schon fast beantwortet. Ich würde nur trotzdem noch einmal nachsetzen wollen. Ist es dann auch so, wenn Sie das selber so plastisch beschreiben, dass Sie teilweise diesen Rhythmus im Kopf dann fast hören oder das auch so körperlich empfinden bei der Inszenierungsarbeit?
Ich höre keinen Rhythmus, aber ich empfinde es körperlich. Das könnte ich durchaus so beschreiben. Das hängt mit dem Text zusammen und mit den Schauspielern. Also ich brauche ja auch eine Einlässlichkeit nicht gegenüber dem Werk des Dichters, sondern eben auch zu dem Ensemble hin, zu den Schauspielern. Sind ja auch alles unterschiedliche Persönlichkeiten und auch die möchte ich entdecken. Und daraus entwickelt sich dann tatsächlich ein körperliches Gespür für den Rhythmus von Szenen, irgendwann dann auch für den Rhythmus des gesamten Abends. Ja. Mich interessiert Sprache und mich interessiert eben auch der Rhythmus der Sprache. Und wenn einen das interessiert und man da lustvoll damit umgeht, glaube ich, passiert der Rest dann automatisch.
Gab es denn einen Moment, wo Ihnen, zugegeben ja doch vor langer Zeit wahrscheinlich, klar geworden ist, dass es doch mehr der Rhythmus der Worte ist, der Sie interessiert, als der des Schlagzeugs?
Nein, ich bin durchs Schlagzeug ans Theater gekommen. Sie haben, das Staatstheater Darmstadt hatte für eine Schauspielproduktion einen Schlagzeuger gesucht. Ich war damals, glaube ich, 16 oder 17 Jahre alt und habe dort das erste Mal ein Theaterstück von einer Konzeption und Leseprobe bis hin zur Premiere und dann im Repertoire eben auf der Bühne live miterlebt. Und das hat mich fasziniert. Und dann fand ich einfach schlicht und ergreifend das Theater ganz großartig. Und da hat es mich durch das Schlagzeug dann hin zum Theater gezogen und gebracht. erst dann als Schauspieler, später hat sich das dann in die Regie verkehrt.
Ja, Sie waren ja einige Jahre als Schauspieler engagiert. War das dann so, dass Sie irgendwann dachten, nee, ich möchte mir jetzt selber meine Bühnenräume schaffen?
Ja, ich war, glaube ich, 10 Jahre Schauspieler, nie an den großen Bühnen, leider, an denen ich jetzt inszeniere. Oder vielleicht zum Glück, sonst wäre ich vielleicht gar nicht Regisseur geworden. Ja, das war anmaßend und eine Anmaßung, dass ich mir dachte als Schauspieler, nach so und so viel Inszenierungen, bei denen ich mitgearbeitet hatte, das kann ich besser. Und dann wollte ich das auch wissen. Und das war der Start, ja.
Und hat das dann sofort geklappt? Ich glaube, ja, ne?
Das ging erstaunlich zügig. Ja, meine erste Inszenierung war der Architekt und der Kaiser von Assyrien, Arabal, mit zwei Schauspielstudenten aus Leipzig in Chemnitz. Fernando Arabal kam sogar aus Paris angereist, weil ich ihn eingeladen hatte. Seitdem sind wir befreundet und das war gleich ein ganz guter Start, sage ich mal so. Das hat sich dann rumgesprochen, dass es etwas Besonderes ist und dass da eine Begabung da ist. Und für mich gibt es auch dann immer so ein Prinzip der Ausschließlichkeit. Wenn ich dann etwas machen möchte, entscheide ich mich dafür dann bedingungslos. Ich hörte dann sofort auf als Schauspieler, so wie ich auch als Schlagzeuger aufgehört hatte, um mich auf tatsächlich eine Sache zu konzentrieren. Ich bin nicht gut im Multitasken oder wie das heißt.
Naja, weil Sie ja auch immer den Kern suchen. Also wahrscheinlich kann man da so viel Ablenkung dann möglicherweise auch nicht vertragen, wenn ich mal so ein bisschen hobbymäßig philosophieren darf. Aber
ja,
das ist war so von Anfang an auch der Fall, oder? Dass Sie wirklich Ihre radikalen eigenen Textfassungen geschrieben haben.
Ich nehme nie Fremdtexte, deswegen ist es vielleicht die Formulierung etwas verwirrend, sondern ich verdichte. Also ich habe eigene Strichfassung. Ohne dass ich mir jemals Gedanken darüber gemacht habe, war das schon bei der ersten Arbeit so und hat sich dann in verschiedenen Variationen verwandelt. Man bekommt ja oft, und da bin ich nicht der Einzige als Künstler oder als gerade im Theater, die Regisseure und Regisseurin den Vorwurf der Wiedererkennbarkeit, ja, oder des Sich-Wiederholens, was ich etwas fragwürdig immer auch von der Kritik finde. Ich erkenne auch in der bildenden Kunst jeden anderen Künstler, erkenne ich sofort wieder. Ich finde das auch eine Qualität, ja, einerseits und andererseits schauen viele gar nicht mehr so genau dann hin, die Kritiker, sondern sie haben ein vorgefasstes Bild, eine Meinung, eine Schublade, die sie aufziehen und erkennen gar nicht mehr, dass es in verschiedenen Arbeiten ganz verschiedene Ästhetiken dann eben doch gibt.
Ich höre da eine leichte Verbitterung heraus. Sind Sie dann auch genervt, wenn Sie immer wieder mit diesen Worten Reduktion, Kern oder ich glaube als Chirurg hat man Sie auch schon bezeichnet, Sezierer und was weiß ich noch alles Skeletür. Konfrontiert werden? Ja, Skeletür.
Nein, es kommt immer auf den Zusammenhang drauf an und wie es gesagt und gemeint ist. Ich selbst denke darüber nicht nach, weil es ist ja natürlich die Aufgabe der Kritik, etwas zu beschreiben und zu definieren. Verbitterung, was die Kritik betrifft, selten. Was mich am meisten verbittert, und es kommt zum Glück sehr selten vor, ist dann eben einfach Dummheit. Das macht mich wahnsinnig.
Sie haben sich ja wirklich so durch die Weltliteratur durchinszeniert, könnte man so ein bisschen salopp sagen. Also Shakespeare, Molière, Tschechow, Hauptmann, Kleist, vergleichsweise wenige zeitgenössische Stücke. Eines war Die Schutzbefohlenen von Elfriede Jelinek und ich vermute mal fast, dass der nächste Musikwunsch möglicherweise mit der Inszenierung zusammenhängt und zwar Lascia ch'io pianga.
Ja, damit hängt es zusammen, absolut, ja.
Lascia ch'io pianga. Cecilia Bartoli sang, begleitet von der Academy of Ancient Music unter Christopher Hogwood, die Arie der Almirena aus dem zweiten Akt von Händels Oper Rinaldo, die Sie, Michael Thalheimer, nicht inszeniert haben bisher.
Nein, leider
aber,
nicht.
Aber diese Arie spielt, glaube ich, eine wichtige Rolle in einer Ihrer Inszenierungen. Ich habe es ja gerade schon kurz angedeutet, ich habe sie nicht gesehen, aber es war von Elfriede Jelinek, Die Schutzbefohlenen.
Genau, am Burgtheater in Wien. Das ist ein Chor der Flüchtlinge, könnte man bei Jelinek so behaupten, obwohl es bei Jelinek, wie oft in den Stücken, natürlich ungeheure viel Perspektivwechsel gibt, ja, wo dieser Chor natürlich auch unsere Gesellschaft gleichzeitig repräsentiert. Und da wird eben auch eine Sängerin sehr oft angesprochen und bemerkt. dass eben diese Sängerin, eine Russin, sofort den österreichischen Pass bekommen hatte. Und warum es denn bei den anderen Flüchtlingen, warum die denn keine Möglichkeit haben, einen österreichischen Pass zu bekommen. Und weil es sehr häufig beschrieben wird bei Jelinek, war mir schon beim Lesen klar, dass ich diese Figur eben besetzen möchte. Dann kam ich zu diesem, wie ich finde, wunderbaren Händel-Aria. Für mich ist das der Inbegriff des Weltschmerzes. Ja? Und es hat auch was Tröstendes zugleich. Aber ich habe es gar nicht benutzt, ob der Schönheit der Musik, sondern mir war es wichtig, dass eben auch eine Opernsängerin und tatsächlich einem barock ausladenden, dekadenten Kostüm auf die Bühne kommt, weil ich noch damit etwas anderes zeigen wollte, nämlich unsere Empathieunfähigkeit unserer Gesellschaft, ob des Leids anderer Menschen, die tatsächlich in Not sind und Schutz brauchen und vor Krieg fliehen. Zeitgleich setzen wir uns hin für enormen Eintritt, hören uns solche Opern an und sind da plötzlich empathiefähig. Und diese Diskrepanz, die wollte ich auf der Bühne eben sichtbar machen. Und wie ich finde, war das auch ein wunderbarer und sehr sinniger Moment in der Inszenierung in Wien.
Nicolas Stemann hat den Text am Thalia-Theater rausgebracht. Er hat da sogar Flüchtlinge auf die Bühne gestellt. Die Inszenierung war dann auch eingeladen zum Berliner Theatertreffen. Wäre das etwas, was für Sie auch vorstellbar wäre als Herangehensweise?
Nein, ich arbeite nicht mit Laien, um einfach das ganz direkt und vorsichtig auszudrücken. Und das ist dann egal, in welchem Zusammenhang. Nein, unvorstellbar für mich.
Warum?
Ich arbeite gern mit Schauspielern, weil ich finde, dass das Theater eben mehr zeigen kann als scheinbare Realität. Wir alle suchen Wahrhaftigkeit auf der Bühne. Ich denke, jeder, der mit Theater arbeitet oder inszenieren möchte, ist auf der Suche. Und für mich gibt es aber in der Wahrhaftigkeit nur einen Weg, den im Theater herzustellen. Und das ist eben über den Weg, Geschichten zu erzählen, ja, und sie wiederholbar zu machen. Und da brauche ich eben professionelle Schauspieler, die auch in Distanz zu ihrer eigenen Figur gehen können, zu dem eigenen Text. Und Wahrhaftigkeit hat für mich nichts damit zu tun, dass jemand auf der Bühne tatsächlich das erlebt hat, was er dann auch beschreibt oder sagt. Das ist, milde gesagt, das Gegenteil von Wahrhaftigkeit, wird aber als Wahrhaftigkeit oder Authentizität verkauft und hat damit aber relativ wenig zu tun.
Das ist ja ein Trend, der sich im Moment an vielen Bühnen beobachten lässt. Also immer mehr Arbeiten kann man sehen, die, so wie Sie es gerade beschrieben haben, entstanden sind. Ist Ihnen auch ein bisschen bange um das Theater?
Nein, bange nicht. Aber ich finde, das ist eine traurige Entwicklung, weil hier etwas auch ausgenutzt wird, nämlich das Leid oft von anderen Menschen, ohne dass das eine besondere Aussagekraft hätte. Wissen Sie, wenn ich in ein Theater gehe, möchte ich eigentlich den Abend anders verlassen als zu Beginn. Ich möchte mich durch einen Theaterabend schon auch verändern im Sinne der Wahrnehmung. Dass Krieg schrecklich ist, das weiß ich, bevor ich ins Theater gehe. Und ich halte Inszenierungen für langweilig, die mir nur erzählen, Krieg ist schrecklich. Das weiß jedes Kind. Oder dass es Flüchtlingen sehr schlecht geht, ist für mich keine Aussage. Und dass das Theater dann auch noch so tut, als würde sie den Flüchtlingen helfen, finde ich geradezu falsch und kontraproduktiv, weil mitunter das nicht der Fall ist. Dann sollten sie wenigstens dieselbe Gage bekommen wie die Schauspieler. Und das stelle ich doch mal in Frage, dass es aber auf irgendeiner Bühne so gehandhabt wird. Ich kriege da manchmal Pickel, wie verlogen das ist und wie auch Zuschauer mitunter bis hin zu Kritik oder ein ganzes Theatertreffen, Jury, auf diese Art von scheinbarer Wahrhaftigkeit reinfallen. Letztendlich sitzen nur Zuschauer, die nickend da sitzen und es einfach nur bestätigen. Und dafür ist Theater, wie ich finde, nicht da. Theater muss wehtun, Theater soll auf Wunden aufmerksam machen. Und Theater ist eben keine Sozialstation, was die Bühne betrifft. Wenn man Deutschunterricht im Theater neben den Proben gibt, das ist eine wunderbare Sache. Wenn man sich für Flüchtlinge einsetzt, auch für Flüchtlinge sammelt, das finde ich wunderbar. Aber ich finde doch, die Kunst von der Bühne und das soziale Engagement sind zwei getrennte Dinge für mich.
Sophie Hunger sang Le Vent nous portera. Ein letzter Wunschtitel für den Regisseur Michael Thalheimer, der heute mein Gast ist hier bei NDR Kultur, Klassik à la carte. Das ist einfach ein Lieblingstitel, Herr Thalheimer, oder?
Ja, ich finde Ihre Interpretation einfach absolut gelungen. Ich schätze Sophie Hunger als Musikerin. Ich finde es wunderbar, was sie macht. Auch ihre letzte CD, die rausgekommen ist. Also sie steigert sich dann auch noch mal. Mein Wunsch war es und ist es geblieben, auch mit ihr zusammenzuarbeiten. Es hat fast geklappt, aber dann eben doch nicht. Und ich hoffe, dass wir irgendwann dann doch für eine Arbeit mal zusammenkommen.
Sie werden im Sommer aufbrechen zu neuen Ufern, in Anführungszeichen. Also es geht nach Berlin, da haben Sie schon viel gearbeitet, am Deutschen Theater, zuletzt an der Schaubühne. Jetzt geht's aber ans Berliner Ensemble, zusammen mit Oliver Rehse, dem Sie auch schon lange verbunden sind. Sie waren schon zusammen am Deutschen Theater, jetzt haben Sie einige Jahre gemeinsam in Frankfurt gearbeitet. Und da soll es jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, tatsächlich auch so eine Art Werkstatt für zeitgenössische Autoren geben. Das heißt, Michael Thalheimer möchte sich dann auch wirklich intensiver mit solchen Stoffen noch auseinandersetzen.
Ich spüre die Verwunderung in Ihrer Frage. Ja, ich möchte mich dem auch stellen, aber erstmal in kleinen Dosen. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, oh wow, ich mache nur noch zeitgenössische Theaterstücke. Das würde mir nicht liegen, sonst wäre das auch bisher in meinem ganzen Schaffen öfter aufgetaucht. Und wie Sie richtig bemerkt haben, das war eher selten der Fall. Mal Jon Fosse, mal Jelinek, mal ein Fassbinder. Ja, das Programm ist es, weil ich auch wie Oliver Rehse der Meinung bin, das Theater braucht natürlich neue Impulse. Und ein Theater braucht auch neue Stoffe, neue Stücke, weil sonst die Gefahr eines Stillstandes doch irgendwie spürbar wird. Und ich glaube, es ist nicht damit getan, zum 100. Mal die drei Schwestern von Tschechow oder Kirschgarten zu inszenieren. Irgendwann nutzt sich das ab. Und da gehen wir gemeinsam auf die Suche mit einer Autorenwerkstatt und die Dramaturgie, die wirklich auch neue Themen entdecken, erfinden möchte und eben auf der Suche nach Autoren, die uns wirklich spannende Stoffe liefern. Das ist eine Linie, die wir dort verfolgen werden und ich bin Teil dessen. Aber ich glaube, dass das natürlich andere Regisseure erstens mal viel besser können als ich. Und ich werde nicht auftauchen, zwei Inszenierungen pro Spielzeit mit zeitgenössischen Texten zu verbringen. Ich suche auch nach einem neuen Eros im Theater, weil ich alles will, nur eins nicht, mich irgendwann in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum mit Theaterstücken zu wiederholen. Dass man dann eben zum zweiten Mal, zum dritten Mal, zum vierten Mal Richard den Dritten macht oder zum fünften Mal den Kirschgarten. Nein, ich will gar keine Wiederholung.
Oliver Rehse wird Nachfolger von Klaus Peymann, eine Theaterlegende, kann man sagen, der über seinen Nachfolger noch kein gutes Wort, glaube ich, hat fallen lassen. Was schätzen Sie an Oliver Rehse?
Wir kennen uns sehr lange und er war auch bei sehr vielen Stücken mein stückbegleitender Dramaturg, wie zum Beispiel Faust I und Faust II am Deutschen Theater in Berlin. Ich schätze tatsächlich seine Intelligenz und sein Theaterinstinkt. Und auch, wie er mit einem Ensemble umgeht. Ja? Also wie er das wertschätzt, den Schauspieler und das, was auf der Bühne passiert. Und im besten Sinne ist doch ein, finde ich, ein Intendant sollte anderen Künstlern die Möglichkeit geben, angstfrei arbeiten zu können. Und das klappt vielleicht nicht immer, aber Oliver Rehse, wie ich ihn in Frankfurt erlebt habe, aber eben auch am Deutschen Theater, und ich kann nur von mir reden, hat das immer eine große Lust gemacht, diesen Freiraum von einem Intendanten zur Verfügung gestellt zu bekommen. Dass man angstfrei auch scheitern darf. Nur dann entstehen tatsächlich große Stücke.
Sie kommen ja nach Berlin in einer sehr spannenden Situation, weil nicht nur Klaus Peymann in diesem Sommer seinen Intendantenhut nimmt, sondern auch Frank Castorf nach 25 Jahren. Über die Personalie Chris Derkon ist ja bundesweit schon viel gesprochen worden. Im Sommer ist es nun endlich soweit. Was für ein Gefühl haben Sie? In was für eine Stadt, in was für eine Situation kommen Sie da als Künstler?
Ich möchte mich ja nicht bei diesem Chris Derkon-Bashing jetzt noch beteiligen. Ich habe auch sehr viele Fragen. Ich glaube, Chris Derkon ist eine ganz tolle Persönlichkeit, ein sehr, sehr kluger Mensch. Sehr eloquent, sehr sympathisch und er kennt sich in der bildenden Kunst auch wunderbar aus. Also ich habe nichts gegen die Person Derkon. Aber natürlich stelle ich der Berliner Politik die Frage, warum ein Haus, ein existierendes, wirklich Theater, was ja auch eine ganze Epoche, die Kastorf dort geprägt hat und dieses Theater tatsächlich weltberühmt gemacht hat, muss es denn wirklich für Chris Derkon ein Theater sein? Das ist überhaupt meine Frage. Und das ist ja natürlich eine politische Entscheidung. Es gibt ja in Berlin auch andere Möglichkeiten, Chris Derkon, wenn man ihn haben möchte, in die Stadt zu holen. Und jetzt gilt es, glaube ich, dass er einfach mal beginnt. Weil jetzt sind genug Worte, glaube ich, gefallen. Jetzt sollte man etwas tun. Und jetzt muss Chris Derkon zeigen, was er mit dem Theater vorhat. Und ich bleibe da interessiert.
Wenn wir jetzt noch mal nach Hamburg zurückkehren, wo werden Sie sein, wenn Ihre Schauspieler am Wochenende die Premiere spielen vom Zerbrochenen Krug? Wo gucken Sie zu?
Natürlich bin ich in Hamburg. Ich bin auch im Theater, aber ich gehöre zu den Regisseuren. Ich glaube, es gibt sehr viele, die das ähnlich handhaben. Ich war noch nie in einer Premiere von mir. Ich bin viel zu aufgeregt, zu nervös und könnte als Regisseur gemeinsam mit so vielen Menschen, ich würde gar nichts sehen, ich würde nichts hören, ich könnte es gar nicht wahrnehmen. Und deswegen bin ich dann doch eher so auf den Seitenbühnen zu finden, mittlerweile sehr häufig in der Kantine.
Und aber wie halten Sie denn das dann um Himmels Willen aus?
Mit Trinken. Ganz schlicht und ergreifend, mit sehr viel Trinken halte ich es aus.
Ja. Michael Thalheimer, toi, toi, toi.
Ja.
Kleist, der zerbrochene Krug, Premiere ist am kommenden Wochenende, am 25. März im Hamburger Schauspielhaus. Das war Klassik à la carte mit dem Regisseur Michael Thalheimer. Vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Mein Name ist Katja Weise. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Nachmittag.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.